Herr, öffne unser Herz für dein Wort, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir eines bedeutenden Lehrers der Kirche, der Christenheit gedenken, dann nicht als Heldenverehrung, nicht aus purer Traditionspflege, nicht aus geistig-kulturellem Interesse, sondern weil wir uns von ihm etwas abgucken können für unser Leben in der Nachfolge und weil wir lernen können, was wichtig ist angesichts des Todes. Ganz im Sinne des ersten Verses unseres Predigttextes: Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schauet an und folgt ihrem Glauben nach. Und damit es gar nicht erst zu Missverständnissen in Richtung Heiligenverehrung oder Personenkult kommt, heißt der nächste Vers gleich: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir sollen uns von den Kirchenlehrern nicht die Fehler abgucken, auch Luther hatte davon reichlich, sondern wie sie in der Verbindung zu Jesus Christus gelebt haben, wie sie an ihm orientiert waren und wie sie mit ihm gestorben sind. Ihr Ende schaut an, sagt der Hebräerbrief. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen das Ende unseres Reformators Martin Luthers anschauen im Blickpunkt, was ist wichtig für uns. Nicht erst am Ende, sondern schon heute. Denn keiner weiß bekanntlich, wann seine letzte Stunde kommen wird. Von Martin Luthers letzten Tagen wissen wir sehr gut Bescheid. Seine Freunde und Schüler, die in den letzten Tagen mit ihm zusammen waren, haben alles ganz genau aufgezeichnet. Justus Jonas, Michael Coelius und andere. Was können wir an Luthers letzten Tagen beobachten? Erstens, er setzte sich für Frieden und Versöhnung ein. Am 23. Januar 1546 machte sich Martin Luther auf den Weg von Wittenberg nach Eisleben. Er wurde aufgefordert, den lang anhaltenden Streit der Mansfelder Grafen zu schlichten. Eigentlich müsste man meinen, gäbe es für den Reformator wichtigere Dinge zu tun, als sich um den Streit zweier Provinzgrafen zu kümmern. Auch sonst hat sich Luther kaum direkt in weltliche Streitigkeiten eingelassen. Seine Arbeit war das Evangelium. Doch hier hat er es getan. Nicht nur deshalb, weil es seine Heimatgrafschaft war, weil seine Verwandten es wünschten, weil er sich sehr bewusst war, dass er ein Amt hat, das die Versöhnung predigt und dass die Versöhnung zwischen Menschen ein Geschenk Gottes ist. Martin Luther war nicht direkt an dem Streit beteiligt. Er sollte Vermittler sein. Sein letztes großes Werk war ein Werk der Versöhnung. Martin Luther reiste also von Wittenberg nach Halle. Dort wurde er 3 Tage durch ein Hochwasser aufgehalten. Nicht ungefährlich war die Weiterreise per Kahn auf dem Wasser. Er sagte zu Justus Jonas: Lieber Dr. Jonas, würde das dem Teufel nicht sehr gefallen, wenn ich, Dr. Martinus, mit 3 Söhnen und euch in dem Wasser ersäffe? Weiter ging es dann zu Land Richtung Eisleben. An der Grenze des Mansfelder Landes wurde er von 113 Reitern empfangen und nach Eisleben geleitet. Bereits auf diesem letzten Fahrtabschnitt ging es ihm ganz schlecht, sodass er in einer Herberge mit warmen Tüchern eingerieben werden musste. Als es ihm so schlecht ging, sagte er: Das tut mir der Teufel immer an, wenn ich etwas Großes vorhabe und ausrichten soll, dass er mich vorher auf diese Weise versucht und mit solch einem Krankheitsanfall angreift. Das ist die 2. wichtige Beobachtung. Er rechnet bewusst mit Anfechtungen. Kein Christ ist davon frei. Und gerade auch, wenn es auf den Tod zugeht, ist mit Anfechtungen zu rechnen. Nicht umsonst spricht man vom Todeskampf. Das ist nicht nur körperlich zu verstehen, auch seelisch und geistlich. Nicht umsonst enthalten viele alten Gebete der Kirche die Bitte: Herr, bewahre mich vor der Anfechtung in meiner Todesstunde. Und gerade, wenn wir heute nochmal den Bezug zur Taufe herstellen, wollen wir uns bewusst machen, wenn ich sage, mir bewusst mache, ich bin getauft, dann hilft mir das auch gegen Anfechtungen, Sorgen und Ängste. Das hat Martin Luther auch getan. Die immer wieder bewusst machen, der Gnadenbund von Gott her, der gilt, der besteht von seiner Seite felsenfest. Vom 29. Januar bis einschließlich 17. Februar ist Martin Luther in Eisleben mit Verhandlungen befasst gewesen. Aber nicht nur. Er hat sich, und das ist die dritte Beobachtung, durch die Beichte und das heilige Abendmahl bewusst auf sein Sterben vorbereitet. Er hat öffentlich die Absolution empfangen, also den Vergebungszuspruch, und zweimal selbst am heiligen Abendmahl teilgenommen als Empfangender. Im Übrigen, Martin Luther hat sein Sterben geahnt. Er hat immer wieder angesichts seiner Beschwerden davon gesprochen. Er hat es in Predigten anklingen lassen. Und er hat es in seiner drastischen Art so formuliert: Wenn ich wieder heim gen Wittenberg komme, so will ich mich alsdann in den Sarg legen und den Maden einen feisten Doktor zu essen geben. Er hat es geahnt, und so können wir davon ausgehen, dass er bewusste Schritte getan hat. Dazu gehört das Bekenntnis der Schuld, Vergebungszuspruch und Empfangen des heiligen Abendmahles. Die Gnade Gottes für mein Leben annehmen. Das dürfen wir auch tun. Wie entlastend ist es, Schuld abzugeben, das persönliche Beichtgespräch. Ich bedauere manchmal, dass so wenig davon Gebrauch gemacht wird. Viertens, er hat bis zuletzt andere getröstet, gepredigt und die Sache Gottes vorangetrieben. Martin Luther hat sich kaum geschont, auch in den letzten Tagen nicht. Von ihm stammt ja auch das Wort: Wir sollten arbeiten, als ob wir 100 Jahre leben, aber so gesinnt sein, als ob wir diese Stunde sterben. Seine letzten Tage sind ein Zeugnis dieser Haltung. Neben den Verhandlungen hat er viermal in Gottesdiensten gepredigt. Am Valentinstag, den 14. Februar, 4 Tage vor seinem Tod, hat er 2 Pfarrer in einem Abendmahlsgottesdienst ordiniert. Justus Jonas schreibt: Es sind vom 28. Januar bis zum 17. Februar sehr viele schöne und tröstliche Reden von ihm gehört worden. In diesen hat er oft seines Alters und dass er, wenn er wieder nach Wittenberg gekommen sei, sich zur Ruhe legen wollte, gedacht. Er hat auch über Tisch viele wichtige, tröstliche Sprüche der Schrift im Beisein der Grafen und von uns, die wir mit ihm zu Tische saßen, ausgelegt. Noch am Vorabend seines Todes hat er gelehrt und Tischgespräche geführt über die Frage, wie es wohl in der Ewigkeit sein werde, ob wir uns da erkennen werden. Und damit komme ich zum 5. Er hat wesentliche, wegweisende Gespräche geführt, auch bei Tisch und so weiter. Wie oft, ich sage es einfach mal wir, will niemand so nahe treten, ich sage es einfach mal so, wie oft palavern wir sinnloses Zeug? Wie oft, was tratschen wir nicht alles, wenn der Tag lang ist? Wie viel sinnloses Gerede an Stammtischen und auf Geburtstagsfeiern und manchmal auch bei Trauercafés. Die Tischgespräche Martin Luthers drehten sich immer wieder um die Fragen des christlichen Glaubens und Lebenswandels. Da kam auch der Spaß mit vielen uns bekannten deftigen Ausdrücken nicht zu kurz. Es ging überhaupt nicht verbiestert zu bei Luthers. Er war natürlich humorvoll, aber eben auch lehrreich, weiterführend, missionarisch. Wie viele Menschen sind durch die Tischgemeinschaften im Hause Luthers zum Glauben gekommen? Sollten wir nicht manchmal überprüfen, welchen Schwerpunkt unsere Alltagsgespräche haben? Wir könnten auch im Alltag Missionare sein. 6. Er hat die Stille vor Gott gesucht und dadurch Kraft bekommen. Ich zitiere wieder: Er ist diese 21 Tage hindurch jeden Abend um 8 Uhr oder davor vom Tisch aus der großen Stube für sich in sein Stüblein gegangen und hat jeden Abend eine gute Weile im Fenster gestanden und sein Gebet zu Gott mit Ernst und Eifer getan. Danach hat er sich aus dem Fenster umgedreht und fröhlich, als wenn er wieder eine Last abgelegt hätte, und im Allgemeinen noch eine halbe Stunde mit uns geredet und ist dann zu Bett gegangen. Trotz allen Betriebes hat Martin Luther die Stille vor Gott gesucht und diese stille Zeit hat ihm Kraft gegeben und ihn fröhlich gemacht. Siebtens, er hat sein theologisches Wirken zusammengefasst und seinen Stand vor Gott beschrieben. Das Letzte, was von ihm schriftlich überliefert ist, ist ein Zettel, den er 2 Tage vor seinem Tod beschrieben hat. Justus Jonas hat ihn an sich genommen. Da steht Folgendes. Erstens, Vergil kann in seinen Hirtengedichten und in seiner Dichtung die Landwirtschaft keiner verstehen, der nicht 5 Jahre lang Hirte oder Bauer gewesen ist. Zweitens, Cicero kann in seinen Briefen, so setze ich voraus, keiner verstehen, der sich nicht 20 Jahre lang in einem ansehnlichen Staatswesen betätigt hat. Drittens, die Heilige Schrift meine keiner genügend begriffen zu haben, der nicht 100 Jahre lang mit den Propheten die Gemeinden geleitet hat. Bemächtige dich nicht dieser göttlichen Aeneis, sondern bete demütig ihre Spuren an. Wir sind Bettler, das ist wahr. Zitat Ende. Martin Luther hat über 40 Jahre lang die Heilige Schrift intensiv gelesen, übersetzt, ausgelegt, wie wohl kein zweiter vor oder nach ihm. Er hat die Bibel zu Rate gezogen in allen möglichen Fragen der Theologie, der Politik und der Frömmigkeit. Er hat mindestens 20 Jahre am Aufbau evangelischer Gemeinden und Landeskirchen mitgewirkt. Und trotzdem meint er, die Zeit ist zu kurz, um das Wort Gottes genügend zu begreifen. Gerade Theologen, Theologieprofessoren oder sonstige, die es meinen, die meinen ja oft sehr gut Bescheid zu wissen und haben oft auf alles eine Antwort. Doch Martin Luther sagt, die Bibel ist unausschöpflich. Um das noch zu verdeutlichen, zieht er 2 klassische Werke altrömischer Schriftsteller zum Vergleich heran, die damals sehr bekannt waren. Und er meint, im Vergleich zu diesen bedeutenden Werken der Geisteswissenschaft ist die Bibel von ganz anderer Qualität. Diese Werke kann man verstehen, auch wenn man Jahre braucht. Die Bibel kann man nicht ausschöpfen, denn kein Mensch bekommt 100 Jahre Zeit, sie zu studieren. Wir können das Wort Gottes nicht in den Griff bekommen, aber wir dürfen demütig anbeten und staunen und die Spuren Gottes auf unserem Lebensweg entdecken. Unser Stand vor Gott ist der eines Bettlers. Wir haben nichts zu bieten. Wir sind auf seine Gnade angewiesen. Das sagt der große Reformator. Es ist wichtig, angesichts des Todes die Größe Gottes anzubeten, sich seines Standes bewusst zu werden, mit leeren Händen vor ihm zu stehen und auf sein Erbarmen zu vertrauen. Er ist ja durch Jesus für uns da. Vor Gott gibt es kein Leistungsdenken, sondern die Hingabe des Lebens. Achtens, sich ganz bewusst in die Hände Gottes befehlen. Martin Luther war es vergönnt, bis zuletzt geistig klar zu sein. Und so konnte er auch in der Nacht seines Todes vom 17. zum 18. Februar ganz bewusst sein Leben in Gottes Hände legen. Er betete mehrmals Psalm 31, Vers 6, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und viele andere Bibelworte, teils deutsch, teils lateinisch. Auch mit eigenen Worten befiehlt er seine Seele Gott an. Doch immer wieder kommen Bibelworte über seine Lippen. Wie gut, wenn man Bibelworte auswendig kann, liebe Konfirmanden, aber auch die Erwachsenen. Bibelworte oder Psalmen lernen, nicht nur für die Todesstunde. Kurz vor seinem Tod fragten ihn die dabeistehenden Justus Jonas und Magister Coelius laut: Referente Pater, wollt ihr auf Christus und die Lehre, wie ihr sie gepredigt habt, bestehend bleiben, sterben? Er sprach, dass man es deutlich hören konnte, ja. Und dann schlief er ein. Und nach langer Zeit, Zitat, er holte einen tiefen, jedoch sanften Atem, mit dem er seinen Geist aufgab, mit stiller und großer Geduld, sodass er nicht mehr einen Finger noch Bein regte. Und es konnte niemand, das bezeugen wir vor Gott auf unser Gewissen, eine Unruhe, Qual des Leibes oder Schmerzen des Todes bemerken, sondern er entschlief friedlich und sanft im Herrn, wie Simeon singt. Gemeint ist der Lobgesang des alten Simeons im Tempel: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und das Letzte, was eng mit dem Vorhergehenden zusammenhängt: Der Sterbende wird von Freunden begleitet. In dieser Nacht des Todes standen Freunde um sein Lager, diejenigen, die berichtet haben, später auch einer der Grafen mit Frau und andere. Er wollte sie zwar wegschicken, aber sie blieben bei ihm. Sie haben gewacht, gebetet mit ihm und für ihn. Sie haben ihm auch noch manche praktische Handreichung getan. Zwei Ärzte standen auch mit am Bett. Das ist ein ganz großes Geschenk, wenn der Sterbende nicht allein gelassen ist. Unter Christen sollte es die Regel sein, dass wir bei ihm bleiben. Natürlich gibt es Situationen, wo der Tod unerwartet kommt. Da müssen wir uns keine Vorwürfe machen. Aber dort, wo es möglich ist, dem Sterbenden helfen durch die Todesstunde hindurch. Ich habe es auch schon auf beeindruckender Weise hier erlebt. Manchmal ist der Sterbende nicht mehr ansprechbar. Da ist es wichtig, für ihn zu beten, ihn zu segnen, auf keinen Fall aber über ihn zu reden, denn er hört oft noch mehr, als wir ahnen. In unserem Gesangbuch auf Seite 941 folgende haben wir Hilfe für das Begleiten von Sterbenden. Martin Luther ist am 18. Februar 1546 in Eisleben gestorben, in der Stadt, in der er auch geboren ist, 63-jährig. Am nächsten Tag fand ein Trauergottesdienst in Eisleben statt und dann wurde der Sarg überführt nach Wittenberg und in der Schlosskirche beigesetzt. Unterwegs gab es viel Anteilnahme des Volkes und auch Trauergottesdienste spontan. Das ist sehr ergreifend zu lesen. Am Schluss ihres Berichtes schreiben Justus Jonas und Freunde, zu einem solchen christlichen Hinscheiden aus diesem elenden Leben und zu derselben ewigen Seligkeit helfe uns allen der ewige himmlische Vater, der den genannten Dr. Martinus zu dem großen Werk berufen hat und unser Herr Jesus Christus, dem er treu gepredigt und bekannt hat, auch der Heilige Geist, der ihm gegen alle Pforten der Hölle solche besondere Kühnheit, großen Mut und Herz durch seine göttliche Kraft in vielen großen Kämpfen gegeben hat. Ich fasse zusammen die 9 Beobachtungen am Sterben Martin Luthers, die für uns wichtig sein können oder die wir lernen können. Erstens, als letztes großes Werk setzt er sich für Frieden und Versöhnung ein. Zweitens, er rechnet bewusst mit Anfechtungen. Drittens, er beichtet, empfängt Vergebung und lässt sich das heilige Abendmahl reichen. Viertens, er hat bis zuletzt andere getröstet, gepredigt und die Sache Gottes vorangetrieben. Fünftens, er hat wesentliche, wegweisende Gespräche geführt. Sechstens, er hat die Stille vor Gott gesucht und ist dadurch fröhlich geworden. Siebtens, er hat sein theologisches Wirken zusammengefasst und seinen Stand vor Gott beschrieben. Achtens, er hat sich ganz bewusst in die Hände Gottes befohlen. Neuntens, er hatte Freunde und Weggefährten, die sein Sterben begleitet haben. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.